Nostromo-Gesprächen. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo, ich grüße dich.
Moin Basti, wie geht's? Wie steht's?
Ja, sehr gut an diesem doch grauen, wolkigen, was ist heute? Vormittag ist es schon.
Ja, und wer sich wundert, dass ich mittwochs vormittags Zeit habe, ich bin Lehrer, ich mache halt einfach krank.
Wie ist es bei dir? Du bist krank?
Nein, wir haben Ferien. Bisher glücklicherweise um Corona ringsrum gekommen, selber, oder habe es halt nicht gemerkt. Bin ja auch durchgeboostert und hoffe, dass ich halbwegs drumherum komme, allerdings es explodiert. Die Einschläge kommen immer dichter, um es mal so zu sagen, oder mittlerweile haben es auch irgendwie schon alle gehabt. Mittlerweile kenne ich die ersten Leute, die es schon trotz aller Impfungen und genesenen Status nochmal haben. Es bleibt also weiter spannend.
Ja, also bis auf unser Kind, der ja auch in der Kita ist, wo das ja auch umgeht, halten wir uns eigentlich aus vielen Sachen einfach raus. Bis auf eine Ausnahme, gestern war ich mal im Kino, um eine Wiederaufführung von Mulholland Drive zu sehen. Aber auch da sind bloß die großen Kinos immer belegt und da ist, also gerade diese, wir keine Werbung machen, aber die Cineplex, die machen das wirklich sehr gut, die haben wirklich sehr straffes Hygienekonzept, das finde ich wirklich sehr gut, also es ist immer sehr viel Platz halt, Lüftung läuft die ganze Zeit und da sehe ich jetzt nicht so große Probleme, wie zum Beispiel dann in einem Fußballstadion.
Ja, oder in einer Disco, im Club, Ja, aber mal schauen, was passiert. Wir können ja einfach nur hoffen, dass wir es halbwegs unbeschadet überstehen, weil so geht es ja auch den meisten, die das jetzt erwischen. Ist nur eine verrückte Zeit immer noch. Nicht so verrückt wie die große Depression in den 30ern.
Ach ja, der Fünfer geht dieses Mal wieder an dich in die Wortwitzkasse.
Ja, das war jetzt meine perfekte Überleitung zu dem Film, den wir besprechen wollen. Denn der spielt nämlich zur Zeit der großen Depression in den 30ern in den USA im mittleren Westen in Kansas und Missouri und heißt Paper Moon. Gedreht 1973.
Ganz genau. Von dem jetzt kürzlich verstorbenen Peter Bogdanovich. Und das war auch für uns der Auslöser zu sagen, lass uns doch einfach mal über einen Peter Bogdanovich-Film sprechen.
Genau.
Der gute Mann ist im Alter von 82 Jahren an seinem Parkinson-Leiden verstorben. Und da haben wir uns gesagt, Mensch, wir haben noch gar keinen Film besprochen und das täte mal wirklich Not. Und du hast dich für Paper Moon entschieden.
Und ja, da gab es.
Da stelle ich dir gleich mal die Frage, warum hast du dich für Paper Moon entschieden? Warum der? Warum nicht Iswasdog oder warum nicht Nickelodeon oder
warum also der? Ich kenne auch nicht so viele von denen, weil wir uns überlegt haben, was wir gucken, habe ich kurz mal drüber geschaut und da stach vor allem die letzte Vorstellung ins Auge als einen großen Film von ihm, der den man mal schauen sollte. Spätere Filme, also Nickelodeon kenne ich zum Beispiel auch nicht, kurz drüber schauen waren spätere Filme nicht mehr so beliebt von Bogdanovich, während ja die letzte Vorstellung ist, was Doc und Paper Moon die klassischen drei sind von ihm. Und die letzte Vorstellung war meine erste Wahl, die war aber nicht so leicht erhältlich. Ich freue mich immer, wenn man das einfach online auch gern für ein bisschen Geld sich besorgen kann. Ich bin halt nicht so ein Hardware-Typ, der sich gern DVDs oder Blu-rays kauft und das schreckt mich auch ein bisschen ein beim Schauen, weil ich dort, wo mein DVD-Player ist und mein Blu-ray-Player ist, meistens selbst nicht bin. Und Iswasdog mag ich eigentlich, aber ich weiß nicht, ob wir das Thema auch schon mal hatten oder so. Auf den hab ich einfach nicht so Lust, den zu besprechen. Und Paper Moon habe ich vor einer langen Zeit schon mal gesehen und wusste noch, ich fand den großartig. Der hat mir sehr gut gefallen und wollte den auch immer gern schon nochmal schauen. Und deswegen war das direkt die zweite Wahl.
Und ich konnte endlich wieder mal einen Film vom Berg der Schande abarbeiten. Von diesen ganzen Filmen, die es noch zu sehen gilt. Und da ist der halt definitiv mit drauf gewesen. Und jetzt habe ich ihn geschaut. Und ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, Fred.
Ja, ja, ebenso.
Wie schon bereits gesagt, der Film ist von 1973, US-amerikanische Produktion. Peter Bogdanovich hat mit Frank Marshall, den wir ja schon kennen, großer Produzent, zusammen den Film produziert und auch die Regie geführt. Das Ganze basiert auf dem Roman Eddie Pray. Und der Film hätte auch tatsächlich Eddie Pray heißen sollen. Und Bogdanovich war damit nicht so ganz zufrieden mit dem Namen. Und hat bei seiner Recherche für die Zeit, er wusste, dass der Film in den 30ern angesiedelt, in dem Fall hat er sich auf das Jahr 1935, hat er sich dann eingeschossen, hat dann geschaut, was lief denn da so in den musikalischen Charts und ist dann auf diesen Song Paper Moon gekommen. Mensch, Paper Moon, das klingt ganz gut. Dann hat er Orson Welles angerufen, sagt so, Orson Welles, wie findest du den Titel? Und er hat gesagt, ah, das ist ein starker, guter Titel. Und dann musste er sozusagen nur noch den Frank Marshall musste er noch überzeugen davon. Und vor allen Dingen, der Roman Eddie Pray von Joe David Brown, der hatte sich ja damals schon 100.000 Mal verkauft gehabt. Das heißt also, das war ja schon bekannt. Und die wollten sozusagen den Namen natürlich verwenden. Und da hat sich dann der Bogdanovich einfallen lassen mit dem Drehbuchschreiber Alvin Sargent, einfach eine Szene einzubauen in den Film, wo die auf dem Jahrmarkt sowieso sind, wo so ein Papiermond ist, wo man sich da halt fotografieren lassen kann, damit man den Film umbenennen kann, was ja dann schlussendlich auch passiert ist.
Ja.
Und das Witzige daran ist halt, der Film war sehr erfolgreich und danach ist die Neuauflage von dem Buch Eddie Pray unter dem Namen Paper Moon verkauft worden.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Ganz genau. Und der Film ist in seiner Länge 102 Minuten lang, hat eine Altersfreigabe ab 12 und ist spherical gedreht, Seitenverhältnis 1,85:1. Und wir haben hier wirklich vor und hinter der Kamera wirklich so eine klassische Bogdanovich-Besetzung. Also es sind die üblichen Verdächtigen. Die Kamera hat wieder Laszlo Kovacs besorgt. Über den haben wir hier auch schon gesprochen, nämlich bei Ghostbusters.
Mittlerweile sagen mir die noch mehr Kameraleute Namen was. Da kann ich bisher vor unserem Podcast vielleicht bloß zwei oder so, die ich wiedererkannt hätte. Und den Namen habe ich auch sofort gedacht, Mann, den hatten wir doch.
Genau. Ja. Und den Schnitt hat niemand Geringeres gemacht als Werner Fields. Werner Fields hat unter anderem auch zwei wichtige Werke von Steven Spielberg auch geschnitten und ist danach Jaws dann aber leider verstorben. Und Sugarland Express hat es auch gemacht. Und genau. Fred, wer spielt denn in diesem Film alles mit?
Also, es spielen Ryan O'Neill und seine Tochter Tatum O'Neill mit. Das Spannende ist, es sind Vater und Tochter. Und da können wir nachher dazu sagen, wie das gekommen ist, weil das war gar nicht so einfach, die Besetzung. Und dann eine Frau, die ich sonst nicht kenne, Madeline Kahn, spielt eine wichtige Rolle. Einen, der mir sofort ins Auge gefallen ist, John Hilleman, bekannt aus Magnum, aus Higgins heißt er, glaube ich, da, der Butler, oder ist der Butler von Magnum. P.J. Johnson kann ich sonst nicht, Burton Gilliams, Floyd Mahaney, sagt mir alles nichts, aber Randy Quaid, großer Bruder von Dennis Quaid, den man aus verschiedensten Filmen, also der schon in wahnsinnig vielen Filmen mitgespielt hat, und das war ganz witzig, den in diesem Film als, da musste er um die 20 gewesen sein, in grenzdebilen Hinterwäldler spielen zu sehen. und die anderen Namen, Noble Willingham, James N. Narrell, Rosemary Rumpley, sind alles, sagt mir nichts weiter.
Genau. Aber es sind für Peter Bogdanovich Verhältnisse eigentlich immer die üblichen Verdächtigen. Er hatte ja schon mit Rain O'Neill, hatte ja vorher schon bei Iswas Dog gedreht. Genauso wie die Madeline Kahn hatte da ja auch mitgespielt. Hillerman hatte auch in den beiden vorgehenden Filmen mitgespielt.
Und Randy Quaid hat auch bei Iswas Dog mitgespielt.
Genau. Ganz genau. Selbstverständlich. Und mit Laszlo Kovacs, den Kameramann, hat auch gedreht und vorher auch noch die anderen Filme mit Werner Fields geschnitten. Also der hat immer so ein gleiches Ensemble an Menschen um sich herum geschart. Und das hat er hier auch wieder getan. Genau. Jetzt kannst du gerne mal zusammenfassen, um was geht's denn eigentlich in Paper Moon?
Oder anteasen beziehungsweise, und zwar, ich verlese mal einen knappen Trailer dafür. Auf der Beerdigung einer Frau wird der junge Moses Prey von den anwesenden Gästen überredet, die 9-jährige Tochter der Verstorbenen, Eddie Loggins, zu Verwandten in St. Joseph zu bringen. Ist er doch im Begriff, nach Missouri zu fahren? Moses übernimmt die ihm aufgedrängte Aufgabe nur widerwillig, erklärt sich jedoch dazu bereit. Er tritt die Fahrt in seinem Automobil zusammen mit der ihm unbekannten Eddie an. Ja, das ist es. Und da das Buch hieß Eddie Prey, ne?
Genau.
Und das Mädchen heißt aber gar nicht Eddie Prey, sondern Eddie Loggins. Und da wird, glaube ich, auch schon ein wichtiges Thema dadurch schon deutlich in diesem Film oder was Interessantes, was sich da durchzieht.
Mhm. Ja. Der Film unterscheidet sich da natürlich auch ein bisschen vom Buch. Im Buch ist es so, dass diese Fahrt bis zu der Tante eigentlich nur die Hälfte vom Buch darstellt und dann geht's ja bei der Tante eigentlich weiter und der Film macht dann hier aber noch einen Kniff und sagt, alles klar, ich komme wieder zurück und hol dich halt ab. Und dieses Ende war während der Dreharbeiten aber noch gar nicht fest.
Achso, das Ende haben die improvisiert sozusagen oder dann spontan
während der Drehzeit noch mitentwickelt. Genau. Also die wussten, dass es irgendwo da hinten enden muss, aber während der Drehzeit haben sie dann dieses Ende dann ausgedacht.
Genau, im Film kommen die beiden letztlich nach vielen Zwischenstationen einfach bei der Tante an und danach fährt Moses und Eddie läuft ihm aber hinterher.
Ich finde, wenn man weiß, was so grob alles im Buch halt nochmal drin war, also ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich habe eine schöne Zusammenfassung darüber gelesen, dass der Bogdanovic ja hier schon beim Buch relativ viel schon rausgestrichen hat. Also der hat, ich sag mal, sinnvolle Kürzungen vorgenommen. Das Buch fängt eigentlich schon ein bisschen früher an mit der Eddie Loggins. Und Bogdanovic entscheidet sich erst bei der Beerdigung anzusetzen. Und das finde ich, das ist auch ein schöner Cold Opening. Ne? Du bist auf einer Beerdigung, du weißt eigentlich gar nicht, was und wieso, warum da los ist. Und da kommt dann dieses klapprige Auto da angefahren. Und dann stellt sich der Typ ein bisschen zu spät daneben. Und eigentlich weiß keiner, wer das ist. Aber denen ist auch egal. Die drücken dem jetzt einfach mal so das Kind in der Hand. Und das ist ein schöner Start halt. Also
Es geht so mitten rein. Und eigentlich genau dieses Thema ist das jetzt der Vater oder nicht, wird halt von Anfang an auch ständig wieder angesprochen. Es wird halt nicht aufgelöst. Aber eigentlich verlässt man diesen Film oder denkt auch den ganzen Film, wahrscheinlich ist er doch der Vater. Also Also tendenziell ist das, womit der Film halt spielt, das nie auflöst, aber schon das in die Richtung drängt. Und es geht ja auch gleich damit los. Ah, sie haben das gleiche Kinn. Wir wissen halt nicht genau, wer der Vater ist, aber ja. Nein.
Good bone structure.
Ja, das ist das, was die Trixie, die sie später aufgabeln, da schon wieder gibt. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal geschaut, den Film. Und ich habe ja schon gesagt, also ich habe ganz unspektakulär den Film mal im Fernsehen aufgenommen, vor mindestens 15 Jahren auf Video. Und habe mir irgendwann mal auch, ich bin mir ziemlich sicher, allein einfach angeguckt, habe in meiner damaligen Hauptliteratur zu Filmen, nämlich der TV-Spielfilm, die für mich das Auswahlkriterium war, was ich da alles aufzunehmen hatte und mich manchmal in starke Bedrängnis gebracht hatte. Ich hatte zeitweise zwei Videorekorder da, um entweder zwei Filme aufnehmen zu können oder einen schauen zu können, während ich einen anderen aufnehme. Der wurde der halt angepriesen, ich habe ihn geschaut und dachte, hui, das war aber echt ein schönes Ding. Ja, und habe mich auch gefreut, den zu schauen und ich kann schon vorwegnehmen, meine Meinung hat sich nur gehalten, wenn nicht sogar verbessert zu diesem Film.
Also ich hatte ihn gestern früh gesehen, wirklich sehr früh und das ist eigentlich ein sehr schöner Film, den man sich früh anschauen kann. Und dadurch, dass es halt auch noch grau war, war es jetzt nicht so hell auch im Zimmer und war eine schöne Stimmung. Und das war wirklich ein sehr schöner, angenehmer Start jetzt in den Tag mit so einem Film. Ich hätte mir so zwei, drei kleine Notizen halt gemacht, aber habe den Film wirklich noch wirken lassen. Und da kamen dann mir noch ein paar Ideen, über die ich gerne heute noch mit dir sprechen möchte. Aber insgesamt hat mich dieser Film wirklich mit einem sehr schönen Gefühl zurückgelassen. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt dank dieses Podcasts wirklich mal gesehen habe. Mhm. Und vor allem, dass ich ihn aber auch in meiner Sammlung habe und auch wieder sehen kann. Also das wäre zum Beispiel auch ein Film, den ich dann gerne mit meinem Sohn irgendwann auch zusammen schauen möchte. Also der hat auch wirklich ganz viel Herz und Gefühl. Und er ist vor allen Dingen auch wahnsinnig gut inszeniert. Aber da kommen wir ja gleich noch da drauf.
Ja. Ich würde also am Anfang vorweg schicken, ich behaupte, das ist ein Film, den einfach jeder mögen muss. Ich kann mir jetzt auch jetzt beim Schauen gestern mal, es wird vielleicht nicht von jedem der Lieblingsfilm, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der Augen und Ohren hat und ein bisschen Spiegelneuronen und Empathie besitzt, diesen Film nicht mögen kann. Oder auch schlecht findet. Also man findet ihn, man muss ihn mindestens gut finden, wenn nicht sogar richtig toll. Das ist meine Meinung. Schicke ich als These jetzt voraus. Vielleicht fällt uns ja zwischendurch ein bisschen ein, woran das liegt, was der alles richtig gemacht wurde.
Dann vielleicht hier einfach mal an unsere Zuhörer da draußen, wenn euch der Film nicht gefällt, haut uns mal einfach in Social Media mal in die Kommentare, was euch daran nicht gefällt, ne? Damit wir Fred seine steile These hier ein bisschen auseinanderreißen können.
Und wenn ihr das macht, dann seid euch sicher, ihr seid herzlose Arschlöcher.
Oh, ich möchte mich jetzt schon für diese Aussage entschuldigen.
bitte distanzieren Sie sich von mir. Nein, natürlich nicht. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, auch wenn ich sie nicht mag.
Genau. ich habe, das werde ich jetzt auch wieder in die Shownotes mit reinhauen, wir haben Filmgrab offen, das heißt, der Film ist auch dokumentiert bei Filmgrab, das heißt also, ihr könnt euch dazu dann auch wieder ein paar Bilder anschauen, gerade wenn wir ein bisschen auf Kamera und Inszenierung eingehen, macht das schon Sinn. Einer meiner ganz vielen großen Punkte in meiner Aufzeichnung ist Orson Welles.
Ja.
Und Fred, gleich mal die Frage an dich. Als du den Film gesehen hast, hast du da an Orson Welles gedacht?
Weil ich ausnahmsweise mal, bevor ich den Film jetzt geschaut habe, mich belesen habe dazu und aus Wikipedia gar nicht mehr rauskam durch die ganzen Verlinkungen, die da drin waren und jetzt über New Hollywood, ich glaube, den Artikel zum zweiten Mal mindestens gelesen habe und natürlich zu Peter Bogdanovich und was weiß ich was nicht alles, Ryan O'Neill und bin bei Sybil Shepherd und sonst wem und Dolly Stratton oder wie sie heißt oder was, war, keine Ahnung, es war 2 Stunden mich da erfüllt und ja, da bin ich natürlich auch drüber gestoßen, dass Peter Bogdanovich und Orson Welles gut befreundet waren, sogar teilweise zusammengelebt haben. Und habe deswegen auch immer an diesen Rotfilter gedacht, der den Orson Welles ihm empfohlen hat. Und ein bisschen, ja, ich habe von Orson Welles, glaube ich, echt nur Citizen Kane im Kopf. Das ist der einzige, den ich vielleicht 2 Mal gesehen habe. Und ja, so ich glaube, ich hätte beim Schauen nicht an Orson Welles gedacht. Aber weil ich vorher gelesen habe, habe ich so immer das ein bisschen im Hinterkopf gehabt, bei der Bildgestaltung irgendwie. Und ja. Bist du von allein drauf gekommen? Also hast du den Film geschaut und hast du an Orson Welles gedacht? Wenn ja, warum?
Also es war bei mir ähnlich wie bei dir, dass ich natürlich trotzdem schon vorher ein bisschen was gelesen hatte und wusste, dass da Orson Welles sozusagen auch hier und da 3, 4 kleine Inspirationen noch mitgegeben hat. Aber wo es mir tatsächlich aufgefallen ist, das ist was, und da würde ich jetzt vielleicht einfach mal das große Kapitel Kamera und Licht und sowas mal aufmachen, ist mir diese wahnsinnige Tiefenschärfe. Das heißt also, von vorne bis zum Hintergrund ist eigentlich alles scharf an diesem Film. Und das ist aber wirklich so ein ganz typisches Ding für unter anderem halt auch Citizen Kane. Wo Orson Welles unbedingt diese wahnsinnige Tiefenschärfe haben wollte. Und das ist in dem Film hier in die DNA auch eingeschrieben. Und dafür braucht es A, ganz, 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 ganz viel Licht. Und ja, es braucht auch noch einen Rotfilter vor der Kamera. Da komme ich dann später noch mit drauf. Mhm. Aber du musst halt bei einem Objektiv die Blende halt zudrehen. Ne? Und was werden die da hier gedreht haben? Blende 16 oder irgend sowas. Und die Außenszenen, die kann man damit natürlich wunderbar machen bei Sonnenlicht. Das passt, und dann hast du auch genügend Licht.
Genau.
Aber die Innenszenen,
Genau, die haben ja in einer Landschaft gedreht, die schon fast wüstenhaft war, so richtig öde, so Prärielandschaft, wo man auch das Gefühl hat, da scheint eigentlich, da knallt die Sonne runter, man wundert sich, warum die überhaupt noch einen Hut tragen oder so im Anzug rumlaufen können, so sonnig sieht das aus. Aber spannend sind genau die Innenszenen, wo du ja zum Beispiel, wo die im Restaurant sitzen und du siehst die und siehst aber durchs Fenster raus auch noch krass halt, also die andere Straßenseite, die Häuser total scharf, wo ich mich frage, wie man das überhaupt hinkriegt. Also meist, wenn ich fotografiere, kann ich nur das eine oder das andere sehen. Aus Belichtungsgründen halt. Also ist entweder das eine zu dunkel oder...
Genau. Also normalerweise ist es ja so, dass du, wenn das, was draußen zu sehen ist in dem Film, ist es wichtig, dass Orson Welles, nicht Orson Welles, jetzt sag ich schon Orson Welles, dass Bogdanovich immer so ein Mini-Subplot, eine Mini-Handlung manchmal gerne auch nach draußen verlegt. Das heißt also, mit Doppelungen arbeitet. Im Vordergrund sehe ich Rain O'Neill und draußen siehst du dann eben halt ein Kind spielen, ja. Mhm. Und um das hinzubekommen, musst du auf draußen belichten. Jetzt müssen wir sozusagen unser Licht innen drinne so setzen, dass wir da genau auf die gleiche Belichtungsstärke da halt kommen. Beziehungsweise mit Unterschied von 2 Blenden, damit wir trotzdem noch einen Kontrast trotzdem noch haben aus Vorder- und Hintergrund. Mhm. Aber das ist erstmal Handwerk. Und das ist viel Handwerk, es ist gutes Handwerk und vor allen Dingen, es ist verdammt warm. Weil diese Bogenlampen, die die teils verwendet haben, die sind unglaublich heiß und warm. Und wenn die da im Sommer gedreht haben, dann ist das halt einfach verdammt unangenehm. Und dann brauchen die auch tonnenweise Make-up, weil dieses Licht macht natürlich auch Reflektionen im Gesicht. Ja. Und die sind unangenehm, die sehen nicht schön aus. Also brauchst du tonnenweise Make-up, damit die Haut einigermaßen gut aussieht. Und das bringt mich dann auch zu diesem Punkt, der Film sollte unbedingt in Schwarz-Weiß gedreht werden, damit er eine Authentizität hat, um diesen 30er-Jahre-Look halt hinzubekommen. Aber der hat natürlich auch hier die Funktion, das dann halt auch zu kaschieren mit diesem Licht dann eben halt auch, weil bestimmte Farben, bestimmte Stoffe und sowas halt dann auch mal schnell ausbrennen können. Und das ist mit Schwarz-Weiß viel, 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 viel einfacher, das dann halt hier zu lösen. Und genau, also das ist insgesamt so von diesen, sag mal, praktischen als auch künstlerischen Entscheidungen halt sehr gut, aber halt auch sehr aufwendig. Und das ist sehr spannend. Das erinnert mich wirklich sehr stark an, ja, Orson Welles und gerade an Citizen Kane.
Das passt ja, Citizen Kane. Ja, und der Film sieht einfach top aus. Wo du schon bei Kamera bist und wo beim Bild sind, das ist mein Eindruck vom Film. Ich weiß nicht, wie viel dann jetzt die Restauration noch gemacht hat und ich kann mich natürlich nicht erinnern, wie meine Videoqualität vor 15 Jahren war, aber jetzt beim großen A geliehen den Film in einer digital restaurierten Fassung eben und das Bild sieht eigentlich wahnsinnig modern aus. Das ist ziemlich klar, eben diese Schärfentiefe macht eben auch noch was und also optisch ist es in vieler Hinsicht landschaftlich, die Städte, also die Kulissen oder Städte, wo es gedreht wurde, sieht einfach nur schön aus, dieser Film. Es ist ein richtig schönes Schwarz-Weiß. Fall. Es ist kein christliches, kein doof beleuchtetes oder irgendwie, sondern es ist einfach, also moderner Look finde ich sogar fast irgendwie und schön. Also der guckt sich einfach schön an, der Film.
Und da kann man wirklich sagen, dass es wirklich diesem Rotfeldfilter aber auch wirklich zu verdanken, dass dieser spezielle Look da halt zustande kommt. Das kann man eigentlich selber sogar ausprobieren.
Ja.
Mit seiner Handy-App, wenn man eine Bildbearbeitungs-App zum Beispiel nimmt, Lightroom Mobile oder ähnliches eben halt, wo man halt auch einfach mal damit den Farbkanälen spielen kann und mal gucken kann, was passiert, wenn ich den Rotkanal einfach mal ein bisschen hochdrehe, da die Sättigung oder die Luminanz halt auch einfach einstelle. Und ist sicher halt auch so, dass dieser, wenn ich diesen Rotfilter jetzt anwenden würde auf Farbfilm zum Beispiel, dann würde das alles rotstichig sein, aber überleg mal, was mit dem Blau passiert. Ja, ja, das geht dann so ins Violette.
Genau, und eigentlich der Rotfilter filtert ja das Rot eigentlich raus, die roten Lichtanteile, ne? Und
nee, verstärkt die ja.
Verstärkt
die? Darum geht's ja. Der verstärkt die. Du legst sozusagen den Rotfilter drauf. Das ist ja wie bei einer Infrarotkamera zum Beispiel ein ähnlicher Effekt halt, bloß dass da die das Infrarot verstärkt wird. Das heißt also, das Schwarz sieht dann eher weiß aus, aber Blau bleibt dann, geht dann halt so ins Violette dann halt rein. Und hier ist es halt so, wird A, die Haut verstärkt, ne? Meine Hautpartie, da sind ja viele Rotanteile drinne. Und das Blau, was blau ist, geht dann eher so ins Violette. Dadurch, dass es aber schwarz-weiß ist, haben wir jetzt hier einen schöneren Kontrast. Das heißt also, das Rot wird ein kleines bisschen heller, also die Haut wird ein bisschen heller, der Himmel wird ein bisschen dunkler, weil Violett, ne? Und das dann halt, muss das dann halt einfach noch konvertieren im Kopf in schwarz-weiß. Und dann hast du automatisch einen schöneren Kontrast. Das heißt also, ich kann mit ein bisschen Light Bouncen, kann ich schon wirklich viel, viel, viel erreichen, um eine Situation draußen halt auch auszuleuchten.
Das ist super spannend. Also ich habe selber mal so eine Zeit gehabt, wo ich so gedacht habe, mal Fotografie ein bisschen reinnörden, und habe mir eine schöne alte Praktika Spiegelreflex gekauft und dann gedacht, Schwarz-Weiß probieren wir auch mal, und dann mal kurz reingelesen und hatte das Gefühl, für 5 Minuten das auch verstanden zu haben, das Grundprinzip, aber ist schon geil, was du da alles machen kannst, aber auch im Kopf haben musst, eben für genau das, wenn ich Wolken sehen möchte, muss ich den Filter benutzen, um die Wolken vorzuheben, oder spannendes Thema, gerade Schwarz-Weiß-Fotografie und Schwarz-Weiß-Film auch, was du da mit, wie du sagst, in paradoxerweise Farbfiltern dann im Kopf rumhantieren musst, um das auf Schwarz-Weiß zu übertragen, was es in einem schwarz-weißen Bild auslöst.
Mhm. Am Ende, es ist blöd gesprochen hat, aber vieles kann man ja auch einfach mal ausprobieren. Ne? Das muss ja nicht nur in der grauen Theorie sein, sondern einfach sagen, ich brauche ja heutzutage ja auch keine analoge Kamera mehr, sondern ich kann es mit einer digitalen Kamera machen. Nehme einfach das RAW-Bild, was ich habe, und kann das, wie bereits gesagt, in sowas wie Lightroom oder auch in günstigeren Programmen, wie zum Beispiel Affinity Photo oder sowas halt, kann ich genau das ähnlich machen, weil ich kann diese Farbkanäle da auch schon ansteuern. Ja, das geht halt auch. Da gibt's verschiedene Mittel und Wege. Da wollen wir uns gar nicht groß drauf einrichten. Wer sich da ein bisschen dafür interessiert, ich hau mal ein bisschen was in die Shownotes mit rein.
Sehr gut.
Zu dem Thema mit Rotfilter arbeiten im Set, was das halt noch macht, hau ich euch mit rein. Da könnt ihr euch ein bisschen was dazu mit anschauen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und da ich ja auch in der Natur der Sache liegt es ja halt auch, dass ich natürlich auch sehr gerne fotografiere, probiere ich mich da halt viel aus. Und ich bin zum Beispiel auch ein riesengroßer Fan von Vintage-Objektiven. Und das sind Objektive, die damals aber State of the Art waren. Ja, also die hatten damals wirklich schon krasse Charakteristika. Warum sollen die heute noch schlecht sein? Ja, heute geht es um das wahnsinnig perfekte Objektiv, das sozusagen überall scharf ist. Und darum geht es mir zum Beispiel gar nicht. Und das ist auch was ich in diesem Film sehe. Der hat auch wirklich so ein schönes Bild. Das sind wirklich tolle Optiken, die hier verwendet worden sind. Und der Film ist tatsächlich optisch wahnsinnig schön anzusehen.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und Bildaufbau und gesagt, was da landschaftlich rauskurbelt, da sind echt ein paar Szenen, die könntest du am liebsten an die Wand hängen wollen als Bild, wo die da zum Beispiel auf dem Hügel mit der Trixie sind, dieser Tänzerin, die sie zwischendurch mal auf dem Jahrmarkt aufgabeln, Tänzerin in Anführungsstrichen, wo die da ein Picknick machen, und da hat man diesen Hügel mit diesem Baum und dann das Auto davor. Das ist perfekt aufgeteilt, dieses Bild. Das ist einfach nur schön ist. Da möchte man sich am liebsten dazusetzen. Und da hat er einige Einstellungen, die auch in den Städten oder sowas, wo eine richtig schöne Bildaufteilung ist und die einen so richtig verzaubern.
Ja, also der Kovac, der weiß ganz genau, wie man ordentlich framed, die Kadrierung haut bei ihm immer hin. Und was man auch nicht vergessen darf, der Bogdanovic hat ihn natürlich auf hier eine harte Probe ja auch gestellt, denn er hat gleich gesagt, damit der Film auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und die Performances eben halt auch besonders stark halt sind und hervorkommen, möchte ich ganz viele Longtakes haben. Ich möchte also die Einstellung so lange wie möglich laufen lassen. Die Action passiert im Bild und im Dialog. Da verlasse ich mich drauf und vor allen Dingen auch meine Schauspieler. Und somit muss für dich als Kameramann auch klar sein, das ist mein Anfangsframe und mein Endframe. Und das ist alles vorher geplant, wird kurz geprobt. Und dann kann es passieren, dass es dann eben halt mal 35 Takes eben halt gibt, wie zum Beispiel eine Szene im Auto, die fast 5 Minuten geht, wo die beiden sich unterhalten. Und es wird zu keiner Minute langweilig.
Das ist, ja, da sind wir dann auch noch nach genau der anderen Ebene. Spannend, das hatte ich eben auch vorher gelesen, dass der Film sehr viel mit langen Einstellungen arbeitet und dass das gerade für das kleine Mädchen ja auch eine große Beanspruchung ist. Hab dann den Film geschaut, fand dann tatsächlich aber das Pacing, Begriff, den ich ja durch dich erst gelernt habe, gar nicht so niedrig war prinzipiell, dass ich dann diese langen Szenen auch gar nicht, also nicht so hoch, so niedrig, genau. Also es war, es fühlte sich doch relativ vom Tempo relativ hoch an die meiste Zeit und es ist gar nicht so, dass es sehr prinzipiell lange Einstellungen sind, sondern dass dann so einzelne sind, die aber perfekt eingefügt sind und ja, wie du schon sagst, also diese Chemie zwischen Vater und Tochter halt, also zwischen den Schauspielern, ist einfach super. Also man kann ja diesen beiden einfach stundenlang zuschauen. Die spielen einfach perfekt zusammen und haben so eine wunderbare, also es, die bringen den Inhalt des Films einfach super rüber, diese Spannung zwischen den beiden und wie die zusammenwachsen. Und das Mädchen auch, also diese Humor, dieses Screwball-Momente quasi, die die da aufbauen, sind on point. Und man hat immer, also alle zwei Minuten, glaube ich, ein Grinsen im Gesicht.
Und man merkt eben halt, dass der Bogdanovic auch ein riesengroßer Fan von den französischen Auteuren, Regisseuren halt ist, die viel mit auch mit Mise en Scène arbeiten, also in den Raum rein inszenieren, was ja dann halt darin resultiert, dass er diese lange Einstellung hat. Das heißt also, die Kamera ist zum Beispiel auf dem Dolly und trackt halt die Person, wie sie sich in dem Raum bewegen, aber wir haben nicht so viele Schnitte in dem Raum drinne. Ja, also wenn wir zum Beispiel an Collateral denken, ne, wo wir drüber gesprochen haben, dass der Michael Mann den Film im Kopf schon in die einzelnen Bilder zerschnitten hat. Und Bogdanovic lässt uns aber eine einzige Einstellung, bewegt aber die Kamera sozusagen in dem Raum mit den Figuren halt. Und das ist so ein ganz klassisches Fredmark, dieses Mise-en-Scène inszenieren, in den Raum rein inszenieren. Und das gibt halt auch nochmal so ein Gefühl von diesen 30er-Jahre-Film auch ein bisschen wieder. Das war ja damals ja auch normal. Selbstverständlich gibt's klassisches Continuity-Editing hier in diesem Film. Aber zum Großteil ist das hier ganz klassisch Mise-en-Scène. Und das hat auch eine Wertigkeit, weil wenn du das gut hinbekommst, wenn du das on point inszenierst, wenn du das mit der Kamera hinhaut und wenn die Schauspieler dann natürlich noch mitmachen, dann merkst du das im besten Fall auch gar nicht. Dann fühlt sich das flüssig an. Und dieser Film hat mich zu keiner Minute gelangweilt.
So sieht's aus. Es macht ja auch was mit dir, wenn nicht geschnitten wird. Also das gute Schnitte klar setzen merkst du nicht, aber eigentlich ist das ja das Natürlichere, dass du wie die Kamera halt um Leute ringsrum läufst und das beobachtet und das zieht ein. Siehst du, da ist ein anderer Film, den ich geschaut habe, 1917, weil wir vor unserem Aufzeichnen darüber gesprochen habe. Der ist ja auch so gedreht. Hattest du den gesehen von Sam Mendes?
Habe ich noch nicht gesehen, nein.
Absolut lohnenswert und dieser Film macht quasi die Illusion auf, dass du von Anfang bis Ende schnittlos dabei bist. So ähnlich wie dieser eine Hitchcock-Film oder gibt es ja andere. Also er hat genug Szenen, wo du sagen kannst, klar, hier wurde geschnitten, aber so prinzipiell über weite Strecken hast du das Gefühl, dass du mit den Leuten einfach also so ein richtig Realtime-Film, erzählte Zeit ist erlebte Zeit und das zieht dich ganz anders in Bann, als wenn hin und her geschnitten wird. Wenn du einfach die ganze Zeit mitläufst, so ohne Atempause und auch in so einer kleineren Szene, wenn da 3 Minuten lang die Kamera läuft, dann sitzt du in dem Raum mehr mit drin, finde ich.
Ganz genau. Was einen aber auch wirklich in den Film reinzieht, ist aber halt auch Tatum und Ryan O'Neill.
Ja.
Also die beiden, wie die miteinander spielen, wie die das machen, das ist echt toll, das ist wahnsinnig. Also das ist so, wenn der Film sozusagen formal schon gut ist, das ist dann wirklich so das absolute, also nicht Sahnehäubchen, sondern das ist wirklich so der große Bestandteil in diesem Film, dieses riesengroße Unique Selling Point, zwei.
Also auch, weil ich würde eher andersrum sagen, selbst wenn der Film in seiner sonstigen Qualität Mittelmaß wäre, wenn die beiden genauso gespielt hätten und der das halbwegs aufgefangen hätte, hätte der Film ähnlichen Charme gehabt und ähnlich gewirkt. Also es ist, das restliche Handwerk wirkt dann eher wie der Feinschliff und Aber was die zwei machen, ist super. Und da der Witz ist ja, die Besetzungscouches waren ja erst, jetzt habe ich es glatt vergessen, Paul Newman und seine Tochter waren zuerst im Gespräch.
Mhm.
Das kam, hat aber irgendwie nicht geklappt und auch ein anderer Regisseur soll das erst machen. John Huston, einer aus dem Golden Age der von Hollywood. Und dann wurde zwar schnell Tatum O'Neill von Bogdanovichs Nochfrau ins Gespräch gebracht, die ja irgendwie seine Filme bis dahin zusammen, es war der letzte Film von beiden, die war Set-Designerin, wenn ich das richtig gelesen hatte.
Mhm.
Und die hat Tatum O'Neill vorgeschlagen und jetzt denkt man ja dann, mit Ryan O'Neill haben die ja den Film vorher gemacht, ist was Doc, ne, nehmen sie Tatum O'Neill, nehmen sie Ryan O'Neill, nein. Die haben gedacht, wir nehmen Tatum O'Neill und Jack Nicholson oder Ryan Beatty. Also die Besetzung, die jetzt eigentlich die perfekte Besetzung ist, nämlich Vater und Tochter und die beiden, ist über Holprigkeiten erst zustande gekommen und man kann sich es gar nicht besser vorstellen. Auch wenn ich jetzt sagen muss, Paul Newman sehe ich persönlich auch immer sehr gern.
Also ja, und ich hätte mir auch einen Jack Nicholson tatsächlich auch vorstellen können,
ja.
Also tatsächlich, weil der eben halt auch so ein Raubein eben halt auch mal spielen kann. Aber ich finde diese fast schon liebevoll verspielte, fast schon trottlige Art von Ryan O'Neill passt ja dann auch ganz, ganz gut hier auch dazu. Und die haben natürlich halt auch eine Chemie, das passt. Also wenn er dann eher so wirklich eigentlich eher so der Zarte ist, ist die Kleine dann eben halt schon ein bisschen, scheint vieles schon im Vorfeld zu blicken als er.
Ja, und wahnsinnig smart, genau. Also ich weiß nicht, geht ja um Trickbet, also für unsere Zuhörer, die das nicht kennen, den Film, der Typ ist halt ein Trickbetrüger, der Bibeln verkauft an Frauen, die gerade an Witwen, frisch gebackene Witwen. Der druckt den Witwenname schnell mal eben im Kofferraum in ein Buch rein und verkauft dann den Damen die Bibel als letzte Bestellung, die ihr verstorbener Mann gerade noch gemacht hat. Und ist ganz verwundert. Mann, der ist gerade gestorben, der hat doch gerade noch angerufen. Also sucht in Zeitungen die Todesanzeigen durch und das Mädel kommt dann schnell dazu, checkt die Lage und schlägt gleich mal noch mehr Geld raus.
Ich habe da auch eine interessante Beobachtung gemacht. Also was heißt interessante Beobachtung? Ich habe eine Beobachtung gemacht und zwar, was so diesen ganze Inszenierungsstil da auch noch wirklich mit untermauert, ist eben halt, dass der Bogdanovic wirklich mit diesen ganzen Doppelungen arbeitet, dass wir sozusagen als Zuschauer diesen Trickbetrug so richtig in seiner vollen Gänze richtig mitbekommen. Das heißt also, während Ryan O'Neill diesen Trickbetrug mit dieser Frau dort abzieht, entdeckt seine Tochter im Auto dann diese ganzen Bücher und das Druckwerkzeug, dass wir dann jetzt verstehen, alles klar, so funktioniert das Ganze.
Ja.
Und das in einer Szene. Ja, also das heißt also auch hier sagt er so, wir müssen ein bisschen Zeit verdichten und wir lassen das jetzt einfach mal parallel laufen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr smart halt auch von ihm gemacht und das ist auch toll gespielt mit den Reaktionen untereinander.
Das, also diese allerersten, was die mit Blicken nur machen, also Grunddialog, was einfach nur und was diese kleine Tatum O'Neill alleine durch ihre Blickreaktion oder meisterhaft, also sie hat ja nicht umsonst einen Oscar dafür bekommen, muss man sagen, wie sie da eben das schafft, in Szenen da nur mit Mimik so viel auszusagen und einen so reinzuziehen in die Story auch und durch ihre Reaktion, das ist schon echt ein schönes Schauspiel. Ja.
Und dann entwickelt sich so ein kleiner Road-Movie.
Ja.
Wo die ihre Raubzüge durchziehen, das heißt also, wollen ein bisschen Geld machen. Die Kleine setzt ihn unter Druck mit 200, es geht um 200 US-Dollar.
Ja, dieser, lernen wir am Anfang gleich die Qualitäten von Ryan O'Neill kennen, beziehungsweise Moses Prey, indem er gleich mal den Schuldigen quasi oder erpresst am Tod der Mutter von Eddie Prey. Er führt kurz das Mädchen rein und dann geht er zum Chef vom Sägewerk, sagt, ja, das ist so und so und dann nimmt er ihn in die Kantare und sagt, dein Bruder besoffen hat die Frau umgefahren. Wenn ich dich nicht verklagen soll, dann gib mir Kohle. Und merkt man auch ganz schnell, weil der sagt, $1,000 geht nicht, kannst 200 haben. No, okay, nehme ich 200. Hat man gleich auch einen schönen Eindruck vom Charakter des Herrn, der das Mädchen auch gleich mal dann in den Zug verfrachten möchte. Ihr fahrt doch selbst zu deiner, also ich lasse jetzt einfach dieses kleine Mädchen, ist mir da egal. Und vor allem, da wir da schon wissen, er könnte ja vielleicht der Vater sein, das steht ja im Raum. Also ist eigentlich ein sehr unsympathischer Mensch erstmal am Anfang, der eigentlich nur durch diese Beziehung dann im Laufe der Geschichte an Sympathie gewinnt, wo man merkt, der entdeckt da sein Herz sozusagen. Und das Mädchen aber eben nicht auf, botet ihn da krass aus und sagt, nö, das sind meine $200, die stehen mir zu. Und schreit ihn dann schön, also nimmt so dann ihn in soziale Erpressung, weil sie ihm im Restaurant dann eine Szene macht, eine filmreife Szene quasi. Und ihn dazu bringt sagen, ja gut, ja, muss ich halt, habe ich jetzt nicht mehr die $200, muss ich, hat er schon ein Stückchenweise ausgegeben, dann müssen wir jetzt halt Geld verdienen gehen zusammen. Und reicht, also man, wir nehmen das, also als Zuschauer nehmen wir das aus, als ausreichende Logik hin. Also weil es einfach so sympathisch ist, würde wahrscheinlich, also man kann sich es echt eigentlich nicht vorstellen, muss genau durchdenken, dass sowas funktioniert. Aber die Konstellation ist gut genug mit seiner Zwielichtigkeit und durch die Chemie zwischen den beiden, dass man sagt, okay, ist jetzt so, die fahren zusammen und man freut sich einfach drauf, weil diese Kleine halt so ein kleines Schlitzohr ist.
Genau. Und das sind auch ein paar sehr schöne Raubzüge und dabei lernen die dann auch noch die, wie heißt sie, die Madeleine Kahn, die Trixie Delight spielt, noch kennen. Da gibt es sozusagen noch im zweiten Akt so eine Liebesgeschichte und die Eddie sieht in der Trixie da eine Bedrohung, ne? Das kriegt man auch ganz klar mit und die will die halt loswerden. Da entspinnt die sozusagen da auch eine sehr cool inszenierte Intrige, so dass Moses und Eddie dann wieder zu zweit unterwegs sind. Und da gibt's dann wo der Film so ein ganz kleines bisschen so auch die Tonalität dann wechselt, denn da geraten die an so einen Schmuggler, den die da austricksen wollen. Das Problem ist, der Schmuggler selber arbeitet mit seinem Bruder, der Deputy von diesem kleinen Örtchen ist, Hand in Hand und betrügen Betrüger.
Ja.
Und ja, da tappen die halt in die Falle und da merkt man halt auch so, okay, jetzt wird's langsam ernst. Also jetzt werden hier die Stakes mal ein bisschen erhöht und ja, Hillerman spielt halt wahnsinnig gut. Also
ja,
mir hat also das war wirklich so authentisch, bedrohlich und ich sehe den halt auch wahnsinnig gerne, aber die spielt ja keine tolle Rolle, ja, wenn man so will.
Ja, aber der wirkt in seiner eigentlich Tapsigkeit, keine Ahnung. Der ist ja jetzt wenn man ihn aus Magnum als Higgins, ist es ja irgendwie eine putzige Person. Und in dem Film wirkt er halt richtig bedrohlich.
Aber hier noch eine Klarstellung, aber der Hillerman, der den Higgins spielt, ist nicht der Butler, ja, also.
Nee, der ist irgendwie so Auftraggeber, aber der ist irgendwie so ein, ja, aber der, es ist lange her, dass ich Magnum gesehen hatte, aber ich fand den halt irgendwie immer ein bisschen putzig durch seine Statur und seine Art, so, keine Ahnung, Bürokrat, was auch immer. Und hier wirkt er halt bedrohlich und das also ist wirklich Gegenstück zu dem, was er in Magnum darstellt. Der wirkt halt nicht wie ein netter Mann, so irgendwie so, was der eigentlich von seiner Art her durchaus ausstrahlen kann, sondern da fühlt man sich richtig, passt halt so ertappt von so einem fiesen Hinterwäldler-Arschloch, der so irgendwo in der Provinz über Leichen geht, weil er hier eben machen kann, was er will. Er ist der Dorfscheriff und gleichzeitig Krimineller und du bist einfach ausgeliefert und das kommt glaubhaft rüber.
Ja, und es ist auch so ein schöner Höhepunkt im dritten Akt, dann Richtung Ende dann halt auch hin. Finde ich, da hat er so dieses so ganz kleines bisschen Tonalität verschoben, die Ernsthaftigkeit reingebracht halt, das dramatische, ne, Element. Am Ende gipfelt es erstmal darin, dass er die kleine Eddie abgibt, also der Moses, bei der Tante. Aber selbstverständlich kommt er nochmal zurück, weil das Bild von ihr nochmal sieht, was sie natürlich geschickt platziert hat, wo sie auf dem Papermond sitzt. Und er kommt zurück und beziehungsweise er kommt gar nicht zurück, sondern sie läuft im Auto hinterher. Genau. Und dann fahren sie dann zusammen in die weite Prärie weiter raus und werden weitere Raubzüge machen, denn sie sagt dann noch so, du schuldest mir immer noch 200 US-Dollar. Und hier weiß man ab dem Punkt halt schon, dass das nur ein Vorwand ist. Und ja.
Ja, die weiter werden wohl bis zum Knast zusammen ihr Leben verbringen. Die haben sich gefunden. Zwei Schlitzohren. Ja, du hattest noch eine Sache, die ich ganz spannend finde. Dieses neunjährige Kind raucht in dem Film.
Fragezeichen habe ich dahinter stehen.
Ja, aber die erste Szene, wo man raucht, denkt man, also die hat das geübt oder die raucht wirklich, die Schauspielerin. Also,
ja, ja, bei der ersten Szene dachte ich auch so, meine Güte, das sieht wirklich aus, als würde die gerade wirklich rauchen. Da gab es andere Einstellungen oder andere Szenen, da sah es dann wieder aus, als würde sie tatsächlich puffen. Aber gerade am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, die hat doch gerade hier inhaliert.
Ja, das also die haben, wir haben hoffentlich Kräuterzigaretten zumindest, also diese typischen Filmzigaretten benutzt. Aber die sieht aus wie ein Profi dabei. Also das ist nicht kein Puffen. Zumindest, wie gesagt, in dieser ersten Szene. Und ich denke, die wird inhaliert haben.
Das ist schon krass. Und hustet ihr dabei auch gar nicht? Also das muss ja dann auch trainiert sein. Weil das machst du nicht beim ersten Mal einfach so. Weil du als ehemaliger Raucher weißt ja, wie das ist, da mal dran zu ziehen.
Ja.
Da hustet man dann doch schon.
Genau. Und da der Film von 1973 ist, kann es nicht CGI sein.
Und selbst das sieht auch immer noch scheiße aus. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist, ich bin mir dieser Thematik auch selber beim Produzieren und beim Machen von Filmen bewusst, halt, wenn du sowas schreibst mit Rauchen, das ist tatsächlich für die Continuity wahnsinnig schwer, mit der Zigarette.
Ja, genau.
Und das nächste ist natürlich halt auch einfach der Gesundheitsfaktor, und zwar nicht nur für den Darsteller, sondern für alle, die sich in diesem Moment, in dieser Situation befinden, von der Crew halt. Das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wunderbares Element, um den ganzen Raum voll zu hazen. Also dann habe ich eine Motivation, das zu tun, und dann sieht das Bild automatisch griffiger aus. Und deswegen ist Rauchen im Film auch gerne gesehen, und ich schreibe es auch gerne in meine Skripte mit rein, weil ich weiß, ich möchte gerne eine Szene wirklich griffiger gestalten, und da muss das mit rein. Manchmal natürlich auch, um dem Charakter noch ein bisschen Tiefe zu verleihen, aber hier ist es ja, wie kann man es sagen, hier soll das sozusagen so eine Verruchtheit von diesem Kind schon ein bisschen unterstreichen, also dass das Kind schon abgebrüht ist.
Genau, trotz aller, obwohl das ja oberflächlich einfach wie ein witziger Roadmovie wirkt, wenn du mal dahinter schaust, was da steht, du hast ein neunjähriges Kind, das deren Mutter gestorben ist, deren Mutter von Anfang gleich eigentlich als Bitch etabliert wird, und wo man auch mit diesem Rauchen von diesem Kind eigentlich überlegt, was für ein Leben das Kind bisher gehabt haben muss, eigentlich eher die Tränen kommen. Also ist ja dann, sie fragt ja gleich die ersten Szenen, wo sie ihr kennenlernen, na, wo hast du meine Mutter kennengelernt? In der Bar. Also bin ich deine Tochter. Ja, muss doch nicht gleich, wenn man in der Bar trifft, jemanden, aber ich meine, da weißt du ungefähr, was für ein Leben die bisher hatte und was die Mutter die ganze Zeit, wo die war und was, wie abgebrüht das Kind da schon ist.
Ist aufgrund des Lebenswegs ihrer Kindheit beraubt. Also muss halt sehr schnell, sehr früh halt erwachsen werden, um halt durchzukommen.
Genau, und so eine Bauernschleue entwickeln, die sich dann ja in diesen Trick betrügen ja auch, und wo sie so schnell die Leute abcheckt. Das war für sie eben, das ist so ein Zeichen für diese Unbehütetheit, die ihre Kindheit bisher ausgezeichnet haben muss.
Ich gehe hier aber noch einen Schritt weiter, also weil du sagtest, Bauernschleuer, ich meine, sie kann ja da aber auch schon gut schreiben. Ja, sie sagt zwar hier bitte in Druckbuchstaben, ne?
Stimmt,
aber das, also da ist schon viel drin. Also hier sind ihr viele Charakteristika eines Erwachsenen einfach gegeben worden.
Ja.
Das nehme ich aber auch wirklich gerne hin, weil es hat dadurch eine schöne Geschichte eben halt auch erzählt.
Ja.
Ich habe eine einzige Szene die ich ganz kurz mal noch ansprechen möchte. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Aber das ist für mich nochmal so ein Unterstrich sozusagen für die inszenatorische, fast schon Perfektheit dieses Films. Und zwar gibt es einen sehr, sehr, sehr schönen Dolly-Shot, und zwar um Rain O'Neill. Und zwar sind die da, machen den Trickbetrug mit dem 20-Dollar-Schein.
Mhm.
Die Kamera macht eine Dollyfahrt, und zwar halbkreisförmig um den Rain O'Neill drumherum. Und dadurch ändert sich dann die Achse, die 180-Grad-Bildachse, die ändert sich. Und alles ist dann sozusagen daraufhin wiederum neu ausgerichtet und geschnitten, und das haut hin. Und wenn du das planst, dann schreibst du das vorher auf. Du musst das Licht alles komplett neu machen, du musst das komplett die Kamera neu umstellen, nur um diesen Shot halt hinzumachen. Das Wunderbare ist aber, ich kann in einer Einstellung sozusagen die Ebene einmal A überspringen, nehme den Zuschauer gleich mit. Das heißt also, ich spare mir da sozusagen einmal eine Kamera umzustellen, und ich schaffe es sozusagen halt auch, eine andere Beziehungsebene innerhalb dieser Szene auch besser darstellen zu können. Und das ist so wahnsinnig toll ausgeführt, und das siehst du, also ich sage jetzt ganz bewusst, also als Laie nimmst du das gar nicht wahr,
nee,
sondern das ist einfach nur eine Szene.
Da klitre ich mich ein. Ja, also
ich, was da aber im Hintergrund passiert, also da war es wirklich so, das ist wahnsinnig toll ausgeführt und unterstreicht halt auch einfach nochmal, wie genau und akkurat die hier diesen Film gemacht haben. Und zwar alle. Also da kann ich wirklich echt nur einen Hut vorziehen. Das ist wirklich ganz toll gemacht, und man merkt halt Bogdanovic wirklich ein starkes Handwerk an. Das macht echt Laune.
Cool. Und ich unterstreiche das, weil ich ja quasi den laienhaften Konsumenten darstelle in unserem Podcast-Duo. Ja, guckt sich nett an. Die Szene wirkt. Aber dass da, für mich war das, ist halt eine Kamera, die um die Leute ringsrum läuft. Das ist halt wie jede andere Szene auch. Da ist mir der Aufwand nicht aufgefallen, den du jetzt beschrieben hast.
Mhm.
Es gibt ja Szenen, wo man sich das vorstellen kann und wo man so merkt, das ist jetzt ungewöhnlich, aber das ist mir da überhaupt nicht.
Ja, ich kann gerne mal was in die Shownotes reinhauen zu 180 Grad Grenze, Gradregel im Film, die aber eigentlich nichts anderes ist als ja sozusagen, und unsere, wir haben doch unsere Theaterbühne, und wir schauen immer von dieser einen Seite, ja, wir gehen aber niemals auf die andere Seite, nämlich der Schauspieler, um das Ganze zu beobachten. Und auf dieser Bildachse bewegen wir uns auch in einem Film. Wenn wir aber beim Schnitt diese 180 Grad Bildgrenze überspringen, haut das nicht mehr hin. Das heißt also, wir haben das Gefühl, okay, hier stimmt etwas nicht. Die Beziehung untereinander in so einer Szene haut da nicht mehr hin.
Ja.
Die Continuity haut da nicht mehr hin. Die Schnittcontinuity. Und deswegen gibt es auch diese Grenze. Wenn ich aber es schaffe, innerhalb einer Einstellung diese Grenze gleich einmal mit dem Zuschauer zu überspringen, kann ich danach dann in die nächste Szene besser reinschneiden, und dann passt das eben halt auch. Und hier ist es bewusst so gemacht. Also nicht nur Bogdanovic hat das zum Beispiel auch bei einem Orson Welles gesehen, sondern eben halt auch ein Tarantino, der das zum Beispiel in Django auch macht. Und das ist so klassisch so Film verstehen, Lehrbuchmaterial.
Und wie du sagst, er nimmt den Zuschauer mit, und du merkst es halt nicht. Du als der aus der Perspektive draufschaut, und wir hatten ja auch den 180-Grad-Regel, die hatten wir schon mehrfach im Film, also in unserem Podcast. So ohne den Blick aus als Kameramann oder als jemand, der da arbeitet, du wirst einfach mitgenommen. Es fällt dir nicht auf, dass da das alles passiert, sondern es fühlt sich organisch an. Zumindest so, wie es hier gemacht ist. Und das freut mich dann immer, wenn du mich quasi auf sowas hinweist, ich denke, wow, es ist immer schön zu sehen, was für eine Handwerksleistung dahinter was steckt. Und gerade wenn man es auch nicht merkt, nicht so beim Schauen den Wow-Faktor hat, sondern sich einfach alles gut anfühlt, und dann hinterher zu sehen, was da für ein Aufwand drin steckt, ist immer wie so ein kleines Zauberkunststück aufdecken. Also hinter die Kulissen schauen.
Auf der DVD, die ich habe, das gibt's auch als, ich weiß gar nicht, ob es als Blu-ray gibt. Ich habe es nur auf DVD halt nur gefunden. Es gibt aber auch noch die Criterion Edition. findet ihr sehr, 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 sehr viel Bonusmaterial, wo auch Produzent und auch Regisseur Bogdanovic nochmal direkt drauf eingehen, wo auch einige Sachen erklärt werden. Die sprechen das auch noch mit dem Rotfilter zum Beispiel an. Und viele andere kleine Sachen, die wir jetzt hier gar nicht erwähnen können, schon aufgrund der Länge, wie einige Szenen zum Beispiel mit Madeleine Kahn zum Beispiel. Hm. Da gibt es auch noch Wissenswertes, wie das überhaupt entstanden ist. Von mir, und ich gehe jetzt einfach mal hier in Richtung Fazit, gibt es hier eine ganz, ganz klare Filmempfehlung. Das ist wirklich einer von den Klassikern, die man wirklich einmal gesehen haben sollte. Und die sich auch lohnen. Gerade 102 Minuten, das ist eine sehr schöne Länge, eine schöne Zeit, die man da verbringen kann. Und man sieht großartiges Handwerk und eine mitreißende, schöne Geschichte.
Und ich stimme dazu, ich habe mein Fazit ja eigentlich am Anfang schon gesagt, ich finde, das ist ein Film, den man einfach mag und entsprechend sollte ihn ruhig jeder gesehen haben. Es ist ein Film, man wird nach diesem Film nicht denken, oh, ich habe meine Zeit vergeudet. Es muss nicht der Lieblingsfilm werden, aber ich behaupte, dass jeder, der diesen Film sieht, ihn irgendwie erstmal mögen wird. Und wir haben eigentlich ziemlich gute, also ich weiß nicht, wir haben überhaupt einen Kritikpunkt gehabt. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur in Superlativen gesprochen, vom Handwerk bis zum Schauspiel, der Stimmung. Alles ist einfach ein Top-Film. Und die Wertung, die schon ziemlich außerordentliche Wertung auf IMDb, 8,1 spricht für sich. Das ist eine Wertung, die haben nur ziemlich wenige Filme und das hat gute Gründe, dass dieser Film diese Wertung hat. Ja, also schaut ihn euch an und falls ihr anderer Meinung seid, bitte schreibt uns das. Vielleicht können wir da mal drauf eingehen.
Genau, es war ein sehr schönes Gespräch, auch sehr schöner Film und ich freue mich natürlich auf unser nächstes Gespräch. Und wenn ihr da draußen gerne auch einmal mit uns oder mit dem Fred oder mit mir sprechen wollt, dann schreibt uns ruhig gerne an mit eurer Filmvorstellung, was ihr gerne mal besprechen möchtet. Der Fred hat nämlich nicht immer Zeit und weil er nicht immer Zeit hat, aber wir trotzdem gerne über Filme sprechen wollen, könnt ihr euch hier auch gerne bei uns vorstellen und dann schauen wir, ob wir einen Termin finden. Genau. Bewertet uns.
Genau.
Bei Spotify kann man uns jetzt bewerten. Macht das. Ihr wisst, was zu tun ist. Apple Podcasts. Schreibt uns liebe nette Kommentare. Wir machen das hier gerne. Wir machen das aus Spaß. Wir wollen kein Geld verlangen. Im Gegenteil, wir haben Lust, über die Filme zu sprechen, uns damit auseinanderzusetzen. Ihr könnt daran teilhaben, indem ihr uns zuhört, indem ihr uns kommentiert oder, wenn ihr auch wollt, gerne auch mal mit in die Sendung kommt. In diesem Sinne, Fred, es war schön. Bis zum nächsten Mal. Und Ahoi.
Auf Wiedersehen.